Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Penn Berlin, der ist selbst Ergebnis von Knatsch und der Knatsch gehört auch immer irgendwie dazu. Vor 3 Jahren gründeten der Journalist Dennis Yücel und die Autorin Eva Menasse den Verein als Abspaltung des in Darmstadt angesiedelten Penn-Zentrums Deutschland. Berühmt würde Dennis Yücels Bezeichnung Bratwurstbude für das Penn-Zentrum. Später gab es dann lautstarke Auseinandersetzungen innerhalb des Penn Berlin und Austritte zahlreicher Mitglieder, weil man sich nicht auf eine gemeinsame Resolution zum Nahostkonflikt einigen konnte. Beim Penn-Berlin-Kongress im vergangenen Jahr kehrte etwas Ruhe ein. Die Schriftstellerin Thea Dorn wurde einmütig zur neuen Sprecherin gewählt. Gestern traf sich der Penn-Berlin erneut zum Kongress mit vielen durchaus konfliktgeladenen Themen. Ob es wieder Knatsch gab, hat Cornelius Willenkemper beobachtet.
Seit ich mich vor einem Jahr auf das Amt der Penn-Berlin-Sprecherin eingelassen habe, gibt es eine Frage, die mir ständig gestellt wird. Warum tust du dir das eigentlich an?
Mit einem offenherzigen Bekenntnis eröffnete Thea Dorn den 4. Kongress des Penn Berlin. Leicht verspätet erst, denn am Samstagmittag füllten sich die Stuhlreihen im Sälchen am Spreeufer nur sehr zaghaft. Als Dorn schließlich ans Rednerpult vor nur 35 Zuhörern eines Vereins mit über 750 Mitgliedern trat, zeigte sie sich verzweifelt über den Gesamtzustand unseres demokratisch verfassten Gemeinwesens und die Debattenkultur in der, Zitat, vernüllten Dienstleistungsdemokratie, in der es darum gehe, Gegner zu verunglimpfen.
Und damit komme ich zu dem, was für mich die Seele dieses Vereins ist. Nein, nicht der Knatsch, sondern dass wir versuchen, nicht dauerrot zu sehen. Dass wir es aushalten, wenn andere Vereinsmitglieder Positionen vertreten, die wir selbst für falsch halten. Dass wir uns mit diesen anderen Positionen auseinandersetzen, anstatt die Person, die sie vertritt, zu beleidigen oder zu verleumden. Dass wir nicht fordern, jemand möge diese unmögliche Person vom Platz stellen. Dass wir nicht selbst mit maximal empörter Geste das Spielfeld verlassen.
Dorn gab selbstkritisch zu bedenken, dass das in der Debatte um die Resolution zum Nahostkonflikt nicht geklappt habe. Auch Erfolge wurden aufgezählt, darunter die Freilassung des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal und die öffentliche Debatte auf dem Marktplatz im mecklenburg-vorpommerschen Klütz nach der Absage einer Lesung von Michel Friedmann. Kommt der Penn Berlin nun zur Ruhe? Es sieht ganz danach aus. Den 4. Kongress prägten gemäßigte Standpunkte und ein äußerst moderater Debattenton, was bei den zum Großteil politisch homogen besetzten Podien allerdings nicht überraschte. Im Gespräch über Neutralitätspflichten und die staatliche Förderung von Nichtregierungsorganisationen rief der Soziologe Holger Marx, Leiter der Forschungsstelle Hass im Netz, zu einer sachlichen Debatte auf.
Wer definiert genau, was Hass im Netz ist? Die NGOs haben eine sehr spezifische Definition von Hass im Netz. Die kann man auch gerechtfertigt finden, aber die teilen viele Leute nicht. Viele würden auch sagen, dass viele Andersdenkende jenseits des linken Lagers auch Hass im Netz ausgesetzt sind, Ausschlüssen ausgesetzt sind. Das zeigen übrigens auch Studien, ne? Dass man seine Meinung nicht frei äußern sich zu traut halt im Netz, dass man sich zurückzieht und so weiter. Das ist keine Sache, die Minderheiten oder Linken vorbehalten ist.
Auch bei der Diskussion um die Frage What's Next America über demokratiefeindliche Tendenzen der Trump-Administration ging es zwischen zwei ausdrücklichen Trump-Kritikern einhellig zu. Der Schriftsteller und Journalist Thomas Meany verstieg sich zu der erstaunlichen Analyse, dass Trump zwar 2 Richter am Supreme Court installiert habe, aber sonst, auch migrations- und außenpolitisch, nicht deutlich anders agiere als andere US-Präsidenten. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir über Trump als etwas sprechen, das einem grundlegenden Wandel in der Geschichte, einem welthistorischen Ereignis gleichkommt. Oder ob es nicht eher die sehr laute und schrille Version von etwas ist, was wir schon früher gesehen haben. Version of something that we've already seen. Einen immerhin verhaltenen Alarm läutete dann das Panel zur Frage ein, Literatur heute, kann das weg? Die Journalistin Hui Pham diagnostizierte, dass die Literatur im Gegensatz zur Zeit stehe, weil sie angesichts von Social Media, Blogs und Podcasts zu langsam sei. Der frühere Verleger Helge Malchow sah das eher als Chance, denn als Krise der Literatur.
Man braucht eine Orientierung, eine Fähigkeit einzuordnen, die man nur bekommt, indem man sich über eine gewisse Zeit Vertiefungsmedien hingibt. Und das Vertiefungsmedium schlechthin, das einem dann überhaupt eine, noch die Möglichkeit der Orientierung in einer solchen digitalen Welt gibt, wird unter anderem von Literatur geleistet und erzeugt und hat deswegen, glaube ich, in Zukunft als Gegenpol zu dieser digitalen Welt eine enorme Chance.
Wer räumt das jetzt auf? Die Antworten auf die Eingangsfrage fielen beim 4. Kongress des PEN Berlin zuweilen recht blass aus. Auf den einseitig besetzten Podien wurden Themen mit Empörungspotenzial, Stichworte Mager, Georgien oder Hass im Netz, zuweilen nur pflichtschuldig abgearbeitet. Damit machte es sich der PEN Berlin in diesem Jahr etwas zu einfach mit dem Aufräumen vor sich leerenden Stuhlreihen.
Cornelius Willenkemper über den Jahreskongress des PEN Berlin.